Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar. Heute sind wir wieder in einer gewohnten, na vielleicht nicht ganz gewohnten Runde dabei. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, heute führe ich, der Fabi, euch durch die Folge, weil der Dennis ein wenig mit Hausbau beschäftigt ist. Aber ansonsten haben wir wieder den Jojo mit dabei. Hi Jojo.
Hallo, servus.
Und wir haben noch einen Gast dabei. Und zwar unser Gast, wir haben eine Folge aufgenommen, die Folge 66 zu Nux.js. Und schon damals haben wir gesagt, dass wir super daran interessiert sind, dazu nochmal eine weitere Deep Dive-Folge zu machen und dann am besten auch mit einem Spezialisten. Und heute ist es endlich soweit. Wir haben einen Spezialisten für Nux.js dabei, und zwar den Alexander Lichter. Hi Alex.
Moin Moin.
Alex, du bist Core-Team-Member von Nux.js, und wenn ich mal auf GitHub schaue nach Commits, bist du auf Platz 5 steht hier. Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal filtern nach Leuten, die Deutsch sprechen, dann bist du eigentlich Number One. Deswegen haben wir dich auch heute hier genau dabei. Ja, hallo erstmal, und vielleicht kannst du gleich zum Einstieg mal ein bisschen was über dich erzählen. Was machst du? Eine Sache, eine Info habe ich jetzt schon vorweggenommen. Wo bist du, wo kommst du her?
Ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein kann.
Sehr gerne.
Und ja, zu mir, ich bekleide einige Rollen, genau, dass ich im Nux Core Team bin, also Nux Core Maintainer, hast du ja schon gesagt. Gleichzeitig habe ich meine eigene Firma, da bin ich als Web Development Consultant, natürlich mit Fokus auf Vue.js und Nux.js am Start. Und dann gibt es auch noch ein Studium nebenbei, also ich werde jetzt auch langsam irgendwann mal fertig mit Diplom-Informatik. Und dann gibt es halt noch die ein oder anderen Open-Source-Projekte im Nux.js-Ökosystem, also nicht nur das Framework selber, sondern auch Module und dann eben noch so eigene Side-Projects. Also langweilig wird mir auf jeden Fall nicht.
Ja, das klingt so. Ich meine, deine Firma, von der du gerade erzählt hast, heißt ja Development, und da habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen.
Ist richtig,
und da steht ja auch schon unter den Infos oder euren Projekten als einer der ersten, dass ihr an Nux.js mitarbeitet. Also nicht nur du, sondern auch die anderen Personen, die in der Firma arbeiten. Also finde ich ja schon ein cooles Commitment, dass ihr da sagt mit der Firma, okay, ihr committed Open Source und habt wirklich dediziert Zeit dafür, daran zu arbeiten. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen und einfach mal erzählen, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, dass das so passiert ist?
Also es ist eigentlich ganz lustig, wir waren zu dritt mal in der Firma, jetzt sind wir noch zu zweit, und mein Kollege macht eigentlich gar nicht so viel im Web, also tatsächlich bin ich das primär, der da involviert ist, weil mein Kollege macht viel macOS und iOS-Entwicklung. Wie ich in die ganze Open-Source-Szene reingerutscht bin zum Beispiel, das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich kam früher so aus dem PHP-Universum, also viel mit Laravel hatte ich da zu tun, und da hat mir die Open-Source-Kultur immer schon gut gefallen. Da gibt es auch eine andere Firma, die heißt Basi, da ein sehr gutes Beispiel. Die haben hunderte von Paketen gefühlt für Laravel, für das PHP-Framework, und haben die halt alle Open-Source, arbeiten da dran, schaffen es auch, neben ihren Aufträgen da Zeit für zu finden, und sind halt eine riesige Bereicherung irgendwie für alle, die anfangen wollen, weil egal, was man braucht, entweder hat es halt Laravel direkt oder eben ein Paket von der Firma. Und das war so ein bisschen auch ein kleines Vorbild, dass ich dachte, gut, wenn ich irgendwie dafür Zeit finde und auch dafür Zeit allokieren kann, dann mache ich das, weil die Probleme, die ich löse, die haben bestimmt auch andere. Sonst gäbe es dafür ja schon irgendwie ein Paket. Und ja, über Laravel bin ich früher zu Vue gekommen, weil das war halt damals mit dabei. Ist ja so eine Freundschaft zwischen dem Taylor Otwell und Evan Vue, also zwischen dem Entwickler oder dem Gründer, wie auch immer man es nennen mag, von Laravel und dem von Evan Vue. Von Vue.js.
Ja.
Da hatte ich dann irgendwie gesagt, gut, warum nimmt man Laravel einfach nicht nur als normale API und dann eben Vue als Frontend-Framework, und das ging eigentlich ziemlich gut. Einzige Problem war so ein bisschen SEO, und dann gab es halt Nux.js, und so bin ich halt zu Nux gekommen, und das Projekt war schon weiter fortgeschritten, sage ich mal. Also ich war jetzt auch erst, sag ich mal, das fünfte Core-Team-Member am Ende, bin da vor 2 Jahren ins Core-Team letztendlich gerutscht, nachdem ich halt viel in Module investiert habe, also viel da beigetragen habe, gesehen habe, okay, hier könnte man noch was verbessern, oder ja, braucht man ein Modul, um irgendwie Redirect zu machen oder ein RSS-Feed zu erstellen, und habe mich da eigentlich mehr oder weniger eingelesen, habe dann viel gutes Feedback bekommen von den damaligen auch Core-Team-Members, wo ich dachte, okay, das harmoniert, das ist, läuft eigentlich echt gut. Und irgendwann habe ich dann von Sebastian Chopin, also einen der Gründer dort, der Chopin Brothers, die Nachricht bekommen, hier in London ist eine Konferenz, hättest du Bock irgendwie hinzukommen? Das war so die Zeit, wo ich gerade eigentlich in Dublin war, ein Praktikum gemacht habe, und das war so die zweite Woche dort, und da habe ich gemeint, naja, muss ich halt erst noch abklären wegen Arbeit und so und gleich Urlaub nehmen, habe das halt dann vorher geklärt, gesagt, ja gut, kein Ding. Geht alles klar, dann habe ich halt Flug und Hotel gebucht, bin dahin, und dann war die Überraschung, dass Nuxt 2 released wurde auf der Bühne und halt ich mit dem Core-Team war.
Ja, cool. Ich glaube, das war auch die Konferenz. Wir haben normalerweise bei uns hier zum Core-Team, des Podcasts gehört ja noch der Sebi. Ich glaube, das war auch die Konferenz, wo er war. Da haben wir uns auch beim letzten Nuxt-Folge drüber unterhalten, ne, wo Nuxt 2 vorgestellt wurde. Ich glaube, da war der Sebi auch gerade in London bei der Konferenz, hat auf jeden Fall auch sehr viel Gutes darüber berichtet.
Ja, war echt cool. Es war meine erste größere Konferenz und es war echt Wahnsinn. Also allein auch die ganzen Leute da zu treffen, das war schon Hammer.
Was mich da jetzt aber direkt interessieren würde, also du bist Core-Team-Member und also du hast ja auch gerade erzählt, es ist einfach dadurch gekommen, dass du viel contributed hast im Projekt und dann einfach gefragt wurdest. Also, oder das ist vielleicht meine erste, ist es dann einfach, dann wirst du angeschrieben und gefragt, willst du Core-Team-Member sein? Also das ist die erste Frage, wie kam es genau? Und die zweite Frage ist, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied, dass du jetzt ein Core-Team-Member bist? Was macht das aus?
Ja, gute Fragen. Also erstmal, wie kam das? Gefragt, nicht, also nicht richtig. Es wurde mehr oder weniger entschieden. Gleich sagen können, hier, ja, nee, keine Zeit. Aber am Ende, es ist, also von Vue, dem Vue-Core-Team, das ist ja nochmal ein anderes Core-Team als das Next.js-Core-Team, ist es so ein bisschen die Philosophie, das ist einfach nur eine Art Anerkennung für deine Arbeit. Also wenn du halt viel in das Ökosystem reingesteckt hast oder auch Talks gegeben hast zum Beispiel, also muss nicht immer Code Contribution sein, kann natürlich auch Dokumentation, wie gesagt, Talks, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn du halt kontinuierlich effektiv dich committest und sagst, gut, ich mache ja was, ist ja auch alles komplett unentgeltlich ehrenamtlich, ist das eine Art, ja, Anerkennung eben für deine Arbeit. Und als Core-Team-Member bedeutet es letztendlich lediglich nur, dass du Erfahrung hast in dem, was du machst, also auch dich mit dem Framework auskennst und dem Ökosystem und hat natürlich die Vorteile, dass man mit anderen Core-Team-Members und Ambassadors und den Leuten, die halt dran arbeiten, relativ kurze Kommunikationswege hat. Dann gibt es Biweekly Meetings, wo halt besprochen wird, wie jetzt der neueste Stand ist, was wer gemacht hat. Dann kann man auch so ein bisschen auch über den Tellerrand schauen, jetzt nicht nur was Next.js direkt betrifft, sondern auch was halt zum Beispiel andere Leute mit dem Framework gemacht haben oder welche neuen Module zum Beispiel entwickelt wurden, weil da auch den Überblick zu behalten ist auch nicht immer einfach.
Ja. Aber das heißt, okay, das ist ja was, was sich dann wirklich ändert, das ist, sag ich mal, du nimmst teil an regelmäßigen Meetings, was jetzt in dem Fall so ein Biweekly ist, wo dann neues Entwicklung vorgestellt wird und wird dann auch überlegt, so, ich meine, vorher als normaler Maintainer suchst du ja einfach deine Aufgaben und guckst irgendwie nach Open Issues oder findest irgendwas selbst, an dem du arbeiten möchtest. Ist es denn in diesem Biweekly auch so, dass euch das dann so ein bisschen strategische Themen dann unter euch Core-Maintainern aufgeteilt werden, an denen ihr entwickelt so?
Also auch, aber primär ist es wirklich schon so, dass also jeder Entwickler so ein bisschen dran, wo er Lust hat. Auch da muss man nochmal ein bisschen aufteilen, weil also als ich damals ins Core-Team gekommen bin, als fünfte Person, war das alles noch relativ flache Strukturen, eigentlich alle freiwillig und Fulltime haben halt nur die beiden Chopin-Brüder dran gearbeitet. Und mittlerweile ist es so, dass es eine Firma gibt, die Next.js Company, heißt, da werden auch Leute angestellt, die auch größtenteils Open-Source-Work zum Beispiel machen. Ich bin nicht Teil der Firma, das ist auch nochmal wichtig. Die Firma hat ja Funding bekommen. Es wurde im März, Februar angekündigt zur VGS Amsterdam, dass es da 2 Millionen US-Dollar gab und die natürlich dementsprechend auch hoffentlich für Open Source und Dokumentation und Ähnliches genutzt werden können. Und eben da gibt es ganz viele Community-Maintainer und da ist dann schon so, dass effektiv jeder arbeiten kann, an was er Lust hat. Natürlich, wenn es zum Beispiel zum Aufgabenfeld passt, dass man sagt, gut, hier wäre natürlich eine gute Chance für dich, das zu übernehmen, aber man kann dir jetzt sagen, ja, nee. Was ich jetzt primär mache als Core-Team-Member, also du hast schon gesagt, so viele Commits, ich habe zum Core vieles schon beigetragen, da jetzt aber bei Next 2 mittlerweile Feature-Freeze ist, heißt wirklich nur noch Bugfix und irgendwie wichtige Sachen, ist da gar nicht mehr so viel los. Ich maintaine einige Module, zum Beispiel das Modul für Redirects, das Modul für Feed, also für den RSS-Feed zum Beispiel oder JSON oder Atom oder was auch immer und noch ein, zwei andere. Aber auch da, das ist auch wirklich erstmal Maintenance. Klar, hier und da ein paar neue Features, aber die sind auch halbwegs ausgereifte Module. Primär, was ich jetzt viel am Beitragen bin, ist wirklich Issues triagen und eigentlich auch im Discord viele Fragen beantworten. Weil das ist eins so der Themen. Next.js ändert sich relativ schnell noch. Also jetzt da Feature Freeze ist gar nicht mehr so schnell. Aber es gibt neue Features, es gibt neue Module und dann gibt es in die Setups ja auch immer wieder unterschiedlich und dann gibt es TypeScript und dann will man deployen auf AWS oder deployen bei Netlify oder. Und da gibt es natürlich ganz viele Fragen und ich versuche halt da ein bisschen Klarheit zu schaffen und daraus entwickeln sich natürlich manchmal entweder Infos für Dokumentation, dass man sagt, okay, dass die Frage taucht irgendwie ganz oft auf und das sind eigentlich nur 3 Sätze, schreiben wir es in die Dokumentation mit rein. Das mache ich dann natürlich auch mit. Oder wenn dem halt nicht der Fall ist und es irgendwie ein bisschen komplizierter ist, verfasse ich auch den einen oder anderen Blogpost. Das eher unregelmäßig, auch der Zeit geschuldet. Aber das ist eigentlich auch meistens so, dass die meisten Blogposts, die ich geschrieben habe, kommen halt, weil 4, 5 Leute danach gefragt haben und es halt nicht so einfach zu erklären war in 3 Sätzen.
Also wenn man mal eine speziellere Frage irgendwie zu Next hätte, dann könnte man auf jeden Fall zu dem in den Channel kommen, in den Discord-Channel und dort werden dann hoffentlich dann alle Unklarheiten beseitigt.
Definitiv, genau. Obwohl auch da so, es ist natürlich immer schwierig, weil wir machen, also viele von uns machen es eben ehrenamtlich und freizeitlich. dass da halt auch die Zeit gerade für komplexere Fragen manchmal auch nicht ausreicht. Also gerade wenn es irgendwie zum Beispiel um Authentication geht, das ist immer ein sehr beliebtes Fragen-Topic, und dann es kann ja alles möglich sein. Es kann OAuth 2 sein, es kann JWT sein. Wie sieht das Setup aus? Es kann halt auch sehr, sehr schnell sehr komplex werden. Vor allem, wenn man sagt, keine Ahnung, irgendwas mit LDAP und sonst was. Dass man da dann auch nicht zwingend sofort direkt die Hilfe anbieten kann.
Ja.
Aber ich versuche halt eben auch öffentlich zu helfen, dass halt meine Antworten halt jetzt nicht nur für irgendwie eine Person privat sind, sondern an andere Leute, die gleiche Frage haben, kann man da eben gleich verweisen. Dass halt, sag ich mal, die Zeit da auch ganz gut genutzt ist. Aber definitiv Discord ist eine gute Option. Also wenn es irgendwie Fragen gibt, gerne Stack Overflow, GitHub oder Discord. Bei so, ich sag mal, kleineren Sachen ganz gerne auf den Discord kommen. Da wird einem eigentlich immer geholfen, wenn es halt eben die Zeit erlaubt.
Nur mal so als Einschätzung, wie viel Zeit wendest du denn, sag mal, pro Tag oder pro Woche auf, um jetzt für Anax.js-Themen oder Hilfestellung zu arbeiten und dich da einzubringen?
Das ist echt schwierig. Also auch gute Frage. Ich denke, es hängt recht stark davon ab, wie so das Auftragsvolumen ist. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe irgendwie ein, zwei Workshops die Woche, ist manchmal schwierig, dann noch großartig irgendwie im Discord oder auf GitHub zu helfen. Aber ja, das variiert echt. Ich würde aber schon sagen, also es sind schon mehrere Stunden pro Tag so im Schnitt. Natürlich manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt auch Tage, wo ich einfach sage, gut, ich mache heute einfach mal nur Open Source. Aber das ist, also so pauschal zu sagen, echt nicht so einfach.
Okay. Und vielleicht meine letzte Frage, so ein bisschen zum ganzen Ökosystem, bevor wir vielleicht in die technische Richtung gehen, ist, du hast ja gesagt, es gibt jetzt diese Firma, die Nux Company. Wie viele Leute arbeiten da denn, und vielleicht auch, wie viele der Core-Maintainer so arbeiten in der Firma? Weißt du das?
Also, wie gesagt, ich bin ja nicht Teil der Firma, deswegen ich kann da auch nur sagen, was auf der offiziellen Seite steht tatsächlich. Effektiv von den der Framework-Gruppe, also die wirklich primär am Core arbeiten, auch jetzt an Nax 3 zum Beispiel arbeiten, sind 3 der 4 Leute, also die 4 ursprünglichen Core-Team-Member, die 4 ersten sind auch die 4 vom Framework-Team. Es wurde alles so ein bisschen umstrukturiert, damit das eben auch passt mit Leuten aus der Firma und Leuten aus der Community, wer ist jetzt an welcher Stelle, und damit jeder auch ein bisschen auf derselben Seite ist. Das sind halt 3 direkt in der Nax.js-Company angestellt, und einer davon nicht. Einer davon ist in Dublin, habe ich auch schon getroffen. Arbeitet, glaube ich, bei HubSpot aktuell.
Okay. Mhm.
Und dann gibt es eben noch einige Leute, zum Beispiel Debbie O'Brien, der liest man auch immer wieder, Head of Learning, die ist zum Beispiel auch dort angestellt. Und dann verschiedene andere Entwickler, die jetzt nicht super extrem in Erscheinung treten in Social Media oder bei Talks oder ähnliches, die aber viel arbeiten. Zum Beispiel der Ersteller von Nax-Content-Modul, der arbeitet auch mit dabei, und ja, verschiedene andere Leute, das kann man alles unter nax.js.org/team nachlesen. Da sieht man einmal die Leute in der Company und einmal die Leute aus dem Community-Team, die es also ehrenamtlich machen.
Das ist doch mal ein sehr cooler Überblick. Auf jeden Fall, ich finde es immer interessant, irgendwie, wir unterhalten uns ja viel auch mit Open-Source-Contributern und so, und ich glaube, die ganze Arbeit, weil das doch schon, glaube ich, auch für den Großteil der Leute irgendwie dann doch irgendwie Neuland ist oder gar nicht dann so viele sind, vielleicht auch bei unseren Hörern, finde ich es immer einen super interessanten Einblick, so wie ihr arbeitet und wie das Ganze funktioniert. Echt super cool.
Da muss man auch dazu sagen, es ist auch nicht immer einfach. Also gerade wenn man sagt, gut, wenn die Rollen nicht klar geklärt sind oder sagt, man will irgendwie was bewegen, es ist auf jeden Fall nicht immer alles Zuckerschlecken, aber das ist ja in jeder Konstellation so. Letztendlich ist es aber auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wirklich viele Leute nicht viel drüber wissen. Also ich hatte es letztens auf einer Konferenz erst, oder vor Corona auf einer Konferenz, sagen wir so, wo dann auch Leute sagen, ja, hier, ihr habt ja Funding bekommen, und was machst du jetzt mit dem ganzen Geld? Ich mache gar nichts mit dem ganzen Geld. Okay. Aber das ist halt auch nochmal einfach wichtig, das zu erklären, damit Leute ein klares Bild davon haben. Und dann auch nicht alle sagen, okay, jetzt hier alle, die in Nax.js Core Team sind, werden ja bezahlt, und warum helfen die denn nicht? So ist das halt alles nicht.
Ja. Ich glaube auch etwas, was wir gerade in der vorigen Folge irgendwie so erwähnt haben, dass natürlich alles das fast ehrenamtlich macht, und dass gerade dann bei Issues dann oftmals die Kommunikation von den Leuten, die Probleme haben, dann doch ein bisschen aggressiv manchmal wird, und man sagt, hey, die Leute opfern da ihre Freizeit, um das irgendwie voranzubringen. Also achtet ein bisschen auf eure Kommunikation, wie ihr bei solchen Open-Source-Projekten eigentlich dann Forderungen stellt oder auch Nachfragen stellt.
Das stimmt. Ja, das sieht man bei Vue, finde ich, noch mehr als bei Nax, oder so teilweise krude Issues aufkommen, die aber dann meistens auch einfach wirklich direkt geschlossen werden. Kurzer Kommentar, dass es halt so nicht geht, und dann ist gut. Das ist meiner Meinung nach auch das Beste, was man da machen kann. Also gerade auch Leute, die zum Beispiel die Issue-Templates, die gegeben sind, halt nicht respektieren, was halt wirklich nicht schwierig ist. Da bin ich halt auch der Meinung, okay, wer es nicht schafft, ein Problem, was er hat, in einer sinnvollen Form zu reporten, Jetzt nicht, weil er irgendwie eine Sprachbarriere hat, das ist eine andere Geschichte, sondern einfach, weil er sagt, er hat irgendwie die Zeit nicht oder Lust nicht, dann ist es halt für uns umso schwerer, da irgendwie zu helfen. Und es gibt halt so viele gute Bug-Reports, die halt noch auf irgendwie eine Lösung warten, dass wir da natürlich auch zuerst angreifen wollen.
Ja, komplett verständlich auf jeden Fall. Cool, dann lass uns doch mal ein bisschen einsteigen vielleicht jetzt wirklich in Nuxt.js. Hier wirklich nochmal den Disclaimer, wir hatten ja schon die Folge 66 zu Nuxt.js, also wir werden nicht alle Begrifflichkeiten komplett erklären so. Das heißt, wenn ihr noch gar nicht mit dem Thema Server-Side-Rendering und so zu tun habt, vielleicht die Folge als Einstieg wählen. Ein paar Basics werden wir bestimmt jetzt nochmal ankratzen, aber deswegen nochmal der Reminder Folge 66 zu Nuxt.js. Mhm. Aber vielleicht trotzdem nochmal, vielleicht kannst du, Alex, nochmal so ein bisschen einen Einstieg geben, so Nuxt, also vielleicht in zwei, drei Sätzen, was ist denn eigentlich Nuxt.js? Ja, oder was genau, was ist denn eigentlich Nuxt.js genau, wenn man das in so ein paar kurzen, knappen Sätzen erklären sollte?
Ja, ich habe gefühlt immer eine andere Erklärung dafür, weil es ist ein paar Sätzen zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. Ich würde dann sagen, es ist ein Framework basierend auf Vue.js, erstmal so eine Art Meta- oder App-Level-Framework, wie man es nennen möchte. Mhm. Und letztendlich ist es dazu da, um das Entwicklerleben einfacher zu machen. Bringt also ganz viele Defaults, die man eigentlich für eine Applikation bereits braucht. Es ist sehr... ja, vielfältig. Also man kann damit sowohl normale Single-Page-Applications bauen, als auch Server-Side-Rendering nutzen. Zum einen als dynamisches Server-Side-Rendering mit einem Node.js-Server, der immer läuft. Oder auch als Server-Side-Rendering in Build-Time. Kennen wir auch als Jamstack oder Static Site Generation. Und ich glaube, der Kern ist wirklich, dass wir halt, ich sag mal, Vue als Grundlage nehmen wollen. Natürlich auch Pakete wie Vue Router zum Beispiel, Vue X, Vue Meta, wenn man die denn braucht oder möchte. Und dann halt eine Developer-Experience irgendwie kreieren wollen, die es halt einfach macht, Apps zu schreiben, die es einfach macht, Apps zu deployen. Und dass man gar nicht so viel über die ganzen technischen Details nachdenken muss am Anfang. Natürlich, Optimierungen sind ja immer möglich und Änderungen. Aber dass man sagt, okay, legt einfach los, macht und baut coole Sachen.
Okay. Also was würdest du jetzt sagen, was sind dann die prädestinierten Anwendungsfälle, wo man eben dann diese Technologie, wo Nuxt dann wirklich Vorteile bringt?
Es ist eine gute Frage. Ich würde eher sagen, es gibt einen klaren Use Case, wo es gar keinen Vorteil bringt. Und zwar, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie bereits eine App, die traditionell Server-Side-Rendered ist, also über PHP zum Beispiel, wenn man irgendwie eine alte PHP, Twig, Laravel, sonst was Applikation hat oder Python oder ähnliches. Und dann würde man ganz gerne ein Framework wie Vue oder React oder sonst was benutzen, um die Seite nochmal ein bisschen zu enhancen. Also einfach, keine Ahnung, eine coole Tabellenkomponente da einzubauen und der Rest ist aber alles, kommt alles von PHP. Dann bietet eigentlich Nuxt gar keinen Vorteil. Also da ist es schon wichtig, dass das Frontend, wenn, halt komplett in Nuxt geschrieben sein sollte. Aber ansonsten gibt es eigentlich, naja, keine wirklichen Begrenzungen. Also sowohl für irgendwie einen E-Commerce-Shop zum Beispiel, als auch für eine normale Marketing-Company-Portfolio-Seite, sowas in der Richtung, als auch einen Blog. Da gibt es eigentlich, ja, keine Grenzen.
Das heißt aber, weil zumindest bringe ich gedanklich immer, bevor ich mich mit Nuxt.js auch wirklich nochmal tiefer beschäftigt hatte, Nuxt.js und diese ganzen Frameworks dann auch Next.js oder ähnliches mit Server-Side-Rendering in Verbindung. Also irgendwie stecke ich das immer so ein bisschen in die Ecke, okay, ich will Server-Side-Rendering machen, dann ist Nuxt.js für mich ein Thema. Aber du sagst auf jeden Fall wirklich nochmal explizit, es hat überhaupt nichts damit zu tun, was ich bauen will, ob Spa, Server-Side-Rendering oder Server-Generated. Man kann es eigentlich grundsätzlich nutzen, um die Developer-Experience zu verbessern so ein bisschen. Also wenn ich eine Vue.js-Applikation bauen will und mich nicht um alle Details kümmern will und gerne ein opinionated Framework haben möchte, was schon ein paar Entscheidungen mit sich bringt und mir dadurch auch ein paar Vorteile bringt, dann ist Nuxt.js auf jeden Fall eine Option, wenn ich das gerne mag und das möchte.
Genau, gut zusammengefasst. Ja, sehe ich definitiv so. Ich habe bereits eigentlich alles so, also sowohl Server-Side-Rendered-Applications, eben sowohl Jamstack-mäßig, also Static-Site-Generation, als auch dynamisch und SPAs mit Nuxt gebaut, das geht alles super. Natürlich einer der großen Vorteile ist, dass Nuxt Server-Side-Rendering kann, aber man kann eben auch trotzdem das ganze File-Based-Routing nutzen oder die Module, wenn man halt sagt, nö, ich brauche nur eine SPA. Überhaupt kein Problem, machen auch tatsächlich viele Kunden von mir, weil die sagen, ja, wir haben alles eh hinter Authentication oder irgendwie intern am Laufen, da braucht man kein Server-Side-Rendering, aber es ist alles einfach so, naja, so convenient und so einfach. Und man kennt es halt einfach auch durch andere Projekte schon, weil das ist halt einer der weiteren Vorteile. Es gibt eine Ordnerstruktur, die ist erstmal standardmäßig vordefiniert, kann man auch abändern, wenn man will. Aber dadurch kennt man gefühlt auch jedes Nuxt.js-Projekt, weil dann weiß man, okay, wenn ich einen Component suche, dann ist er da. Wenn ich eine Seite suche, dann weiß ich genau, wo ich gucken muss. Da fühlt man sich auch so ein bisschen zu Hause. Und wenn man halt einmal da Projekte mit gebaut hat und sich ein bisschen, ich sag mal, eingelebt hat, dann macht es natürlich auch Sinn, dann für jedes andere Vue-Projekt, was auch ein bisschen größer werden soll, Nuxt zu nutzen, weil dann kennt man die Struktur, man weiß, welche Module man braucht Und man kann am Ende, wenn man sagt, irgendwie brauche ich doch Server-Side Rendering für ein, zwei Seiten, halt einfach den Schalter umlegen und dann war's das.
Ja, cool. Das ist ja auch wirklich der schöne Vorteil an so Opinionated Frameworks, sodass einem halt man den Einstieg, wenn man in ein neues Projekt kommt, dass es dieselbe Technologie nutzt, halt sehr einfach macht.
Ja.
Ist wirklich cool. Aber dann vielleicht, um das so ein bisschen für unsere Zuhörer im Kopf ein bisschen aufzuräumen, so kannst du so ein bisschen... Wenn, ich meine, du hast ja auch viele Kunden, bei denen du Nuxt einsetzt und so. Was sind so die Fragestellungen, die man sich stellt? Will ich Spar, will ich Server-Side-Rendering oder will ich Static-Side-Generation? Was sind so Grundfragen und vielleicht auch wesentliche Vorteile von den einzelnen Technologien?
Erstmal, ich würde als ersten Entscheidungspunkt sagen, okay, Single-Page-Application oder Server-Side-Rendering. Welche Art von Server-Side-Rendering kann man immer noch mal gucken, aber das würde ich also als erste Leitfrage stellen. Dann ist halt die Situation, okay, ist einfach nur eine Applikation, wo du dich eh erstmal einloggen musst. Dann würde ich sagen, braucht man nicht zwingend Server-Side-Rendering. Dann ist kein Problem, kann man das auch als Single-Page-Application nutzen. Sobald man aber irgendwas hat, was, naja, public-facing ist, also irgendwas, wo eine Suchmaschine zum Beispiel drauf kann oder sogar soll, zum Beispiel, wenn man sagt, man hat irgendwie die Applikation, gleichzeitig aber noch 3, 4 Landing-Pages oder Marketing-Pages oder noch einen Blog mit dabei, dann würde es zum Beispiel Sinn machen zu sagen, man nutzt Server-Side-Rendering, aber alles, was halt hinter dem Login ist, kann man ja auch vom Server-Side-Rendering mit raushalten, also exkluden. Das ist auf jeden Fall auch ein möglicher Ansatz. Heißt, da kann man auch auf eine Art, naja, mehr oder weniger kombinierte Lösung gehen.
Kannst du da vielleicht da direkt nochmal was, also hinter User Authentication liegende Seiten, also was ist der Grund dafür, es nicht Server-Side-Render zu machen, weil dann der First Paint da gar nicht so wichtig ist, weil ich mich eh erstmal einloggen muss so? Oder
ja,
was sind die Gründe?
Genau, also das ist der erste Punkt, wenn du dich halt auf irgendeine Seite hinter Authentication, wenn du da drauf gehst, musst du dich entweder erstmal einloggen, die Daten eingeben oder ansonsten hast du halt einen kurzen Loading-Spinner, aber dann ist es zum einen entweder so, dass der Nutzer bereits registriert ist, also bereits Kunde der Applikation ist und dann ist der Unterschied nicht mehr so riesig. Und natürlich ein anderer Aspekt, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, auch eins meiner Lieblingsthemen, ist natürlich SEO. Also SEO ist da natürlich gar nicht relevant für alles, was hinter irgendwie dem Login liegt, da kommt keine Suchmaschine drauf, dann braucht man das da halt nicht. Und das Problem ist halt, Server-Side-Rendering mit Authentication kann halt auch wieder ein bisschen schwierig werden. Denn technisch gesehen ist es halt so, der Server gibt ja am Ende HTML aus und der Client erwartet ja bestimmtes HTML, also View, um das, um die Hydration anzuwenden, also um das HTML in die eigene View, der eigene View-DOM zu transformieren. Wenn das halt aber nicht übereinstimmt, also wenn der Server zum Beispiel nicht weiß, dass du eingeloggt bist und clientseitig View oder Nuxt in dem Fall dann sagt, ja, nö, bin ich aber, dann gibt es ein Mismatch und dann gibt es so einen Hydration-Error, ist sehr, sehr nervig zu debuggen, aber dann geht halt die ganze Applikation auf einmal nicht mehr. Das kann man halt, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe meinen Authentication State nur im Local Storage, nicht wirklich vermeiden, weil dann hat der Server ja keine Informationen, ob man eingeloggt ist oder nicht, weil er hat ja keinen Zugriff zum Local Storage.
Ja.
Heißt, da muss man wieder über Cookies gehen. Das geht an sich schon, hat aber wieder andere Security-Sachen, die man bedenken muss.
Ja.
Heißt, das ist alles ein bisschen aufwendiger. Und, natürlich kann man sagen, klar, man nutzt es trotzdem auch hinter einer Authentication, um nochmal die User Experience ein bisschen zu verbessern. Das ist aber, würde ich sagen, erst ein zweiter Schritt. Zumal, wie gesagt, man sich ja eigentlich eh erstmal einloggen muss. Und wenn man sagt, man hat irgendwie die Login-Seite, die man Server rendert, ist das auch erstmal ein guter Schritt.
Ja, aber ist wirklich nochmal ein guter Punkt, gerade dieses so, ich muss mir auch um Authentication auf der Serverseite dann Gedanken machen und so. Klar, das sind dann so Fallstricke. Ja, kann mir gut vorstellen, dass es da einige Fragestellungen gibt, die es zu klären gibt, bevor man das so einfach machen kann.
Ich denke, du hast natürlich auch gerade, sag mal, in dem authentifizierten Bereich natürlich sehr viele Inhalte, die halt benutzerspezifisch sind und die sowieso dann vielleicht gar nicht so gut vorzugenerieren sind oder wo es halt so sinnvoll ist, dann halt das auch serverseitig zu rendern, sondern das natürlich sehr speziell für den Benutzer dann eben von der Ausprägung ist.
Ja, und das heißt, es wird eigentlich eher on-demand dann auf dem Server auch gerendert und dann habe ich halt den Vorteil, dass der Server gegebenenfalls schneller ist als mein Client im Rendern, das nicht geladen werden muss, ne? Aber ja.
Genau, also statisches Pre-Rendern in dem Fall oder Static Site Generation für alles, was halt sehr dynamisch oder nutzerspezifisch ist, fällt halt eh raus. Deswegen würde man die Seiten, wenn man Static Site Generation nutzt, halt eh so exkluden. Dann ist es halt über einen Fallback dann als SPA rendern. Wenn man halt Dynamic Server Side Rendering hat, das geht dann schon. Aber wie gesagt, da ist ja die Frage, lohnt sich das komplexitätstechnisch?
Du hattest ja einen als wesentlichen Vorteil ja genannt, dass es auf jeden Fall eine bessere SEO-Unterstützung, also SEO-Unterstützung hat. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass, sag mal, die Crawler der Search Engines, die Seiten besuchen, ist es dann nicht so, dass auch das JavaScript bei den meisten Crawlern ausgeführt wird? Oder gibt es da manchmal Einschränkungen, dass es auf jeden Fall sinnvoller ist, sag mal, alle relevanten Informationen eben schon in die Seite einzubetten, die auch der Crawler dann eben identifizieren müsste?
Also ist es so, die großen Search Engines, also Google, na klar, auch Bing, Yahoo und so weiter, können können mittlerweile alle JavaScript. Das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Das geht. Aber das ist halt, naja, es reicht halt meiner Meinung nach nicht aus, gerade irgendwie sehr kompetitiven Bereichen, aber auch generell, weil klar, die können JavaScript. Das Problem ist halt zum einen, trotzdem hat man, wenn man irgendwie Links teilt, so per WhatsApp, Discord, was auch immer, Twitter, hat man eigentlich so ein Preview. Also über Open Graph Text kann man sagen, hier, zeig mir das Image an, den Titel, die Beschreibung. Mit einer normalen SPA, wenn man die nicht irgendwie pre-rendert oder sowas, klappt das nicht. Weil das wird ja vom JavaScript generiert und wenn man die Links zum Beispiel teilt auf Twitter oder ähnliches, läuft da ja kein Crawler in dem Sinne drüber, sondern da guckt er einfach nur in HTML und da sind keine Infos und dann war's das. Das ist nicht strikt SEO-related, aber trotzdem wichtig, um Nutzer zu generieren. Der nächste Punkt ist, und das ist eigentlich das Zentrale, was ich auch ganz gerne in einem Talk mit sage, wenn es um SEO und Vue geht, ja, Google kann die Seite indizieren, aber das heißt ja nicht, dass sie gut ranken würde oder dass Google sagen wird, Mann, die war jetzt schnell da. Gerade wenn das JavaScript das HTML generiert, dauert das halt eben, weil das JavaScript muss ja geparsed werden. Und das ist, denke ich, da auch der Keypoint mit Server-Side-Rendering, ist die Seite halt sofort von Node.js-Server da oder eben wenn es statically generated ist, ist sie halt sofort da, weil es ein statisches File ist. Heißt, sie ist definitiv schneller, als wenn man halt normale SPA hat. Und auch irgendwie Third-Party-APIs sind halt direkt, also alle Daten, die von der Third-Party-API kommen würden, sind halt, wenn man sie statisch generiert, natürlich sofort da, wenn man sie für SEO eben braucht. Das ist bei einer SPA ja auch nicht so. Wenn da mal eine API länger braucht, kann es sein, Google indiziert vielleicht die Seite, aber nimmt halt den Content nicht mit rein, weil der halt zu lange gebraucht hat, um zu laden.
Okay, cool. Da ist jetzt ein bisschen, ich habe ja schon am Anfang gemeint, der Dennis ist heute nicht da. Und der Dennis ist eigentlich unser Mann für die Fragen nach den Zahlen. Und der hat schon bei unserer ersten Nax-Folge keine Fragen zu Zahlen gestellt. Deswegen dachte ich jetzt, wenn er nicht da ist, muss ich ein bisschen die Aufgabe übernehmen. Und jetzt kommen wir zu der ersten Zahlenfrage. Hast du irgendwie so ein bisschen, gibt es da irgendwelche Buzz-KPIs, die ihr nennt, wenn man jetzt vergleicht SPA, First Time to Paint, im Vergleich zu Server-Side-Rendering, also wirklich gerade, was du jetzt auch gerade bei SEO angesprochen hast, so wenn die Seite halt schnell lädt und so, ist es super generell für die SEO, wenn ich halt HTML-Burschen die ganzen Informationen drin sind, die SEO-relevant sind. Habt ihr da irgendwie irgendwelche Werte, wo man sagt, okay, ungefähr in dem Prozentrahmen kannst du deine First-Page-Load optimieren?
Das ist ein bisschen schwierig, weil es eben stark auf die Seite ankommt. Man kann jetzt natürlich sagen, man gibt irgendwie eine relativ Standard, so eine Standard-Webseite mit irgendwie oben einem Hero-Banner, einer Navigation und dann ein bisschen Text rein. Dazu habe ich keine Zahlen vorweg, aber wenn man sagt, man hat zum Beispiel das Beispiel, würde sagen, einmal ist SPA und einmal Server-Rendered, einmal Static-Generated. Es wird auf jeden Fall einen großen Unterschied machen. Was halt ganz interessant ist zum Vergleich, wenn man halt sagt, man hat das Server-Side-Rendering dynamisch, also ein Node.js-Server, der ja immer on the fly das Ganze rendert beim initialen Request, dann ist es so, dass die Time to First Byte ein bisschen höher sein wird, jetzt ohne Caching und alles, wenn Caching dabei ist, meistens nicht, weil der Server muss ja erstmal die API anfragen, die API muss Daten liefern und dann muss er das Ganze ausgeben. Dafür ist dann eben die Time to First Paint relativ gering, weil es ist ja alles schon da. Die Time to Interactive ist, naja, okay, weil ist ja noch Hydration. Aber auch da kann man wieder optimieren. Es gibt ein Paket vom Markus Oberlehner zum Beispiel, Vue Lazy Hydration, wo man sagt, okay, Teile der Seite hydrate die erst, wenn die zum Beispiel Viewports sind oder hydrate die erst, wenn du drauf klickst oder. Wenn die Seite statisch generiert ist, ist es performance-technisch vermutlich am allerbesten, weil nichts ist schneller als einfach ein statisches HTML-File. Auch da hat man aber wieder vergleichsweise zu einer Seite jetzt ohne JavaScript eine höhere Time to Interactive, weil auch da wieder ist Hydration wichtig, aber auch da kann man eben mit Vue Lazy Hydration ein bisschen gegenwirken und in Vue 3 ist Server-Side-Rendering ja nochmal komplett anders. Und da gab es ja schon verschiedene Informationen von Avenue dazu, dass auch da versucht wird, alles eigentlich relativ statisch zu halten, wenn man weiß, okay, da ändert sich nichts, das ist einfach statischer Text, dann wird es einfach als statische Node ausgegeben und braucht eigentlich hydration-technisch nicht mehr viel Aufwand.
Okay, gut. Aber das heißt keine Zahlen, aber zumindest, aber man kann zumindest es hierarchisch aufbauen, was Zeit zur Time to Interactive jetzt oder, ja, ich meine, bei einer SPA ist ja Time to Interactive gleich First Paint im Endeffekt, oder? Also
ungefähr,
kann man ja sagen. Also das heißt First Paint, SPA am langsamsten, danach dynamisch Server-Side-Rendering und dann am schnellsten Static-Side-Generation, so für, wenn man es jetzt gerade auf SEO sieht. Okay, cool.
Ich glaube, was du eben schon angesprochen hast oder was auch beim letzten Talk so ein bisschen die Fragestellung war, dieses ganze Thema Hydration, wo du ja schon ein bisschen erklärt hast, okay, es kann auch zu Problemen führen. Ich glaube, das war zumindest mir auf jeden Fall nicht klar, wie funktioniert das genau unter der Haube? Also was ist zum Beispiel dann der Inhalt, der beim Navigieren dann nachgeladen wird? Ist das wirklich eine komplette Seite, die dann vom Server ausgeliefert wird und die wird erst dann vom Client dann wieder in, sagen wir, dieses SPA-Format, was ja nach dem initialen Auspacken dann vorhanden ist auf der Client-Seite, dann überführt? Also das ist, glaube ich, super interessant und spannend, wenn du uns da ein bisschen, sagen wir, hinter die Kulissen führst und sagst, wie funktioniert dieser ganze Hydration-Part von Nuxt.js?
Ja klar. Also erstmal, das ist ganz, ganz wichtig, egal ob man eine statisch generierte Seite hat, Dynamic Server-Side Rendering nutzt, also wie auch immer, Server-Side Rendering ist wirklich immer nur für den initialen Request wichtig. Alles, was nach dem initialen Request passiert, ist genau so wie bei einer normalen SPA. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe meine Seite, egal was es jetzt ist, der erste Request ist durch, ich sehe meine Seite, dann klicke ich auf einen Link, der irgendwie Nuxt-Link oder Router-Link ist, bei Vue oder bei Nuxt respektive, dann passiert es genauso wie bei einer normalen SPA. Also dann wird alles kleinseitig geladen, es wird nur das JavaScript nachgeladen, es wird nicht noch wieder ein Server kontaktiert oder ähnliches. Die API wird gecallt, wenn man jetzt nicht bei Nuxt in Full-Static-Mode ist, aber das ist noch ein anderes Thema. Heißt, da ist kein Unterschied. Hydration passiert also wirklich nur beim initialen Request und Hydration ist, wie ich ja vorhin schon mal ganz kurz angeteasert habe, der Prozess, dass Vue sagt, okay, der Server gibt mir jetzt statisches HTML und anstatt, dass ich das alles wegwerfe und einfach nochmal alles neu generiere, nehme ich das und transformiere das in die eigene Vue Virtual DOM Repräsentation. Was passiert also, es wird jede Node, also jedes DOM-Element sozusagen, wird einmal durchwandert und wird halt von Vue einmal konvertiert, sodass Vue dann weiß, okay, das ist dann meine Virtual DOM-Repräsentation und jetzt kann ich darauf auch interaktive Operationen durchführen, zum Beispiel auf Add-Click hören oder Sachen löschen, Sachen erstellen und so weiter. Wie gesagt, problematisch wird es halt, sobald Vue irgendwie sagt, ja, aber hier habe ich was anderes erwartet und der Server hat aber was anderes geliefert. Dann gibt es eben den Mismatch. Kann halt passieren eben, wie gesagt, zum Beispiel, wenn Authentication auf dem Server nicht klar ist, auf dem Client schon, oder eigentlich das Klassischste, was passieren kann, invalid HTML, weil der Browser sagt dann, okay, ich skippe jetzt einfach mal drüber, weil der Browser hat kein Problem mit nicht validem HTML. Allerdings ist dann eben das, was der Server ausgibt, nicht das, was der Client erwartet.
Das heißt, also Hydration ist im Endeffekt der Punkt, dass ich ja statisch generiertes HTML vom Server bekomme und Vue ja eigentlich intern mit einem eigenen DOM arbeitet und dieses Mapping sozusagen, ich habe hier statisch und will das jetzt mappen auf meinen dynamischen DOM, den ich ja vorher, wenn ich jetzt nur eine Spar mache und nicht Server-Side rendert, gibt es ja erstmal gar kein statisches vorher generiertes HTML, sondern ich arbeite direkt aus diesem dynamischen DOM und erzeuge dann HTML daraus. Aber dass einfach dieses Mapping geschieht. Ah, okay. Correct.
Ja.
Cool. Und dann genau. Aber gerade, weil du gemeint hast mit Nuxt Link und so und dann JavaScript nachladen, vielleicht, das war auch das, wo wir so ein bisschen geschwommen sind in der letzten Folge. So, wenn ich jetzt eine Spa-Applikation schreibe, dann habe ich ja erstmal wahrscheinlich out of the box, außer ich beschäftige mich damit, eigentlich ein Bundle, was ich initial runterlade. Da sind dann schon meine ganzen Seiten, meine ganzen Render-Functions für alle möglichen Unterseiten so mit drin. Als ich die Dokumentation gelesen habe, gerade wenn ich jetzt auf einen dynamischen Server-Side-Rendering-Ansatz gehe, habe ich ja sowas wie Nuxt-Link, wo dann ja explizit steht, wenn Nuxt-Link in meiner Seite eingebunden ist, dann wird schon mal die nächste Seite vorgeladen. Also klingt es für mich so, als würde ich, wenn ich Server-Side-Rendering einsetze, schon die verschiedenen Pages in verschiedene Bundles gepackt werden, sodass sie erst dann runtergeladen werden? Also kann man da direkt einen Unterschied machen, dass man sagt, Spa out of the box ist erstmal nur ein Bundle, ich lade alles Große am Anfang und Server-Side-Rendering ist irgendwie gesplittet oder verstehe ich da was falsch?
Also fast, das Ganze ist Nuxt-spezifisch, also es ist unabhängig vom Modus. Und wenn man jetzt sagt, man hat einfach eine pure Vue-Applikation, jetzt ohne Vue-CLI einfach mal losgelegt, dann ist es richtig. Dann hast du natürlich ein Bundle, was von irgendwie Webpack bereitgestellt wird und es gibt jetzt kein Code-Splitting in dem Sinne. Mhm. Und wenn du jetzt in einem Vanilla-Vue irgendwie deine Router.js schreibst, hast du natürlich die Option zu sagen, ich betreibe Code-Splitting pro Route. Mhm. Also mach den Dynamic Import mit der Funktion, also die Klammern, dann der Pfeil und dann Import. Und dann meine Komponente. Und dann wird das Ganze gecodesplittet. Dann gibt es sozusagen eine JavaScript-Datei pro Route und das wird dann für Webpack bereitgestellt. Mhm. Genauso wie man eben auch irgendwie Komponenten ganz normal lazy loaden würde. Und Nuxt macht das halt out of the box. Nuxt sagt halt, pro Route gibt es halt eine eigene JavaScript-Datei, dann wird das gecodesplittet. Sodass man eben auch das initiale Bundle oder das initiale JavaScript, was runtergeladen werden muss, auf ein Minimum begrenzt. Also irgendwie auf die App-Shell, also alles, was man irgendwie global braucht, globale Styles, globale Plugins, natürlich Nuxt, Vue und Co. Und dann halt wirklich nur diese Seite selber. Und was du jetzt meintest mit dem Nuxt-Link, das ist das Smart Prefetching. Das ist richtig. Also sobald ein Nuxt-Link im Viewport erscheint und alles andere Wichtige für die Seite runtergeladen wird, also alles mit höherer Priorität, ist es so, dass dann das JavaScript für diese Seite schon mal geladen wird. Also wie gesagt, sobald halt das Ganze idle ist, sobald die Seite selber fertig ist, dass auch nicht so irgendwie blockiert wird. Und das führt natürlich dazu, dass wenn es irgendwie im Viewport ist, könnte der Nutzer darauf klicken. Und wenn er darauf klickt, muss er nicht in dem Moment das JavaScript runterladen, sondern es ist halt schon da. Und dann wird die Seite geöffnet. Und je nachdem, wenn man Full-Static-Mode nutzt, ist dann halt wirklich alles schon da. Ansonsten wird nochmal eine API aufgerufen und dann werden die Daten runtergeladen.
Cool. Aber das hat jetzt echt nochmal um einiges klarer gemacht, außer dass Nuxt out of the box dieses Code-Splitting macht und so, weil da, wie gesagt, wir haben letztes Mal ein bisschen geschwommen, aber es hat jetzt echt wirklich ziemlich klar gemacht. So cool.
Das freut mich.
Absolut. Also es ist interessant, weil wir hatten ja, glaube ich, so ein bisschen den Eindruck, es wird jedes Mal sozusagen beim Seitenwechsel, beim Aufruf eines Links letztendlich dann das HTML nochmal geladen und dehydriert auch für den neuen Bereich. Aber es wird eigentlich nur das JavaScript für diesen Bereich danach geladen durch das Codesplitting.
Korrekt.
Dann kommen wir vielleicht zu dem Punkt, weil wir jetzt da gerade beim initialen Laden und sowas, wir haben uns ja auch lange drüber unterhalten in der letzten Folge über Async Data versus Fetch so ein bisschen und so richtig die Anwendungs-, also gefühlt kann man, war unser Annahme so ein bisschen mit Fetch, kann ich eigentlich das auch machen, was ich mit Async Data mache, und es war gar nicht mehr bewusst, wofür nutze ich denn jetzt eigentlich wirklich Async Data. Kannst du uns da so ein bisschen mal reinführen, so was sind die Unterschiede und ist es denn wirklich so, dass man eigentlich heutzutage fast nur noch Fetch nutzt? Und Async Data eher die alte Variante ist?
Ich glaube, es war genau andersrum, oder? Es gab früher nur Fetch?
Nee, das ist richtig rum, ist schon richtig rum so.
Ja? Ja. Okay.
Also, es gab früher, gab es Async Data und Fetch. Das ist ein bisschen, es ist halt wieder terminologisch so eine Sache. Es gab früher Async Data und Fetch, da wurde die Unterscheidung gemacht, eben Async Data, um die Daten zu holen, und Fetch eigentlich nur, um irgendwie UX-Store also anzureichern. Das gibt es eben in dem Sinne nicht mehr, weil man kann das theoretisch auch in Async Data machen mit dem UX-Store, oder man kann halt eine anonyme Middleware benutzen. Auf jeden Fall gibt es eben das neue Fetch, und der Unterschied zwischen Async Data und dem neuen Fetch ist halt, Async Data wird ausgeführt, bevor die Komponente, also die Seitenkomponente selber initialisiert ist. Es gibt kein Dis, wir haben nur den Kontext. Und Fetch hat halt durch die Server-Prefetch-Hook von Vue, die ja nachträglich noch hinzugefügt wurde, eben die Möglichkeit, auch mit Dis Sachen vom Server eben zu prefetchen und damit einzufügen. Mhm. So, und der genaue Unterschied ist halt, zum einen, Fetch ist halt non-blocking. Wenn man jetzt sagt, man hat eine Seite und in Async Data wird eine API aufgerufen, dann ist es so, wirklich dieser Async-Data-Call muss erst abgewartet werden und dann erst wird die Seite angezeigt. Bei Fetch ist es ja so, man hat einen Loading-State, heißt, die Seite kann schon mal angezeigt werden, also die Navigationsleiste, der Footer, alles drumherum, vielleicht eben so ein kleiner Spinner oder so, und dann erst wird der Content angezeigt oder vielleicht sogar ein Fehler. Gerade wenn man irgendwie clientseitig navigiert, ist es halt ganz wichtig. Standardmäßig ist es so, wenn man den initialen Request macht, gibt es das natürlich nicht, dann funktioniert das mehr oder weniger wie Async Data, das ist auch Blocking, weil die Daten sollen ja beim Server-Side-Rendering ja auf dem Server schon verfügbar sein, und da muss man dementsprechend auch auf die Funktion warten. Es gibt eigentlich nur ein paar, also eine Handvoll Gründe, weshalb man Async Data Fetch präferieren würde, und zwar zum einen, wenn man sagt, ich will keinen Loading State und Error State handeln, ja. Mir ist es egal, ob das kurz Blocking ist, was soll's,
ja.
Dass man einfach da weniger Arbeit hat. Und in Async Data kann man sowohl Error als auch Redirect mit benutzen. Das sind zwei Funktionen. Also Error zum einen, um zu sagen, leite mich auf die Next Error-Seite weiter.
Okay.
Und Redirect eben normale Redirect. Die gehen halt bei Fetch in dem Sinne nicht, vor allem Error nicht, weil Fetch ist ja komponentenbasiert, funktioniert in allen Komponenten, Async Data nur bei Page-Komponenten. Und in dem Moment, wo Fetch ausgeführt wird, ist halt ein Teil der Seite schon geladen. Und dann jetzt zu sagen, ändere es auf eine komplett andere Seite, haben wir wieder das Problem mit dem Hydration-Error. Weil dann sagt der Client, okay, ich erwarte jetzt, dass hier die komplette Error-Seite kommt, und der Server sagt aber, nee, ich habe hier aber HTML von was ganz anderem. Da geht das nicht. Deswegen gibt es halt für die Fetch-Funktion eben die eigene Möglichkeit, den Error im Template selber anzuzeigen.
Okay.
Und dann irgendwie über Router-Push oder sowas zu arbeiten.
Ja.
Und serverseitig kann man trotzdem auch den Status-Code setzen. Also das sind eigentlich so die zwei Gründe, weshalb man sagen würde, okay, Async Data over Fetch. Also wie gesagt, das einfach nur einfacher ist, nicht so viel zu handeln, relativ entspannt. Und eben der Redirect auf die Error-Seite, ja. Hm. Aber ich nutze eigentlich auch sehr viel Fetch, einfach weil es ist halt sehr angenehm, es ist User-Experience-technisch ganz gut. Es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt noch Async Data im alten Projekt, ich habe jetzt keine Zeit zu migrieren. Man kann auch sagen, ich mache das nur für ein oder zwei Seiten, dass die Migration, weil es halt je nach Setup auch ein paar Vorteile bringen kann, User-Experience-technisch. Aber auch das zu mixen ist eigentlich voll okay.
Cool. Aber das... Ja, sehr gut. Also ich glaube, wir hätten nicht bei der ersten Folge schon direkt dabei haben müssen, dann hätten wir bei ein paar Punkten ja gar nicht so lange rumdiskutieren müssen. Cool. Das hat eigentlich, ich habe gerade kurz überlegt, war noch eine Frage, die ich zum dynamischen Server-Side-Rendering hatte. Weil ansonsten würde ich gerne noch mal ein bisschen, wir fangen erstmal an, mit diesen ganzen Punkten aufzuräumen, die wir in der letzten Folge hatten. Und da kamen wir in Richtung Static Site Generation. Und zwar haben uns da so ein bisschen gefragt, also es ist ja so, dass ich, wenn ich dann dynamische Unterseiten hatte, ich glaube in unserer Podcast-Folge war es das Beispiel, dass wir machen immer gerne einen Online-Shop für Skier, die wir verkaufen, wenn ich im Endeffekt verschiedene Seiten pre-generaten will für die Skier, die ich dort verkaufe, Produktseiten, dann mache ich das ja irgendwie, diese dynamischen Seiten mit einem Underscore, wie auch immer, Skiname, .view, und beim Static Site Generation würde dann für jeden Eintrag, den ich, da kannst du vielleicht auch noch mal was genau erklären, ich denke mal, das wird dann in dem Fetch-Block sein, was da gefetcht wird an Daten, also an möglichen Skiern, die ich in meinem Backend habe, wird für jeden Ski eine Seite generiert. das vielleicht als erster Punkt und als zweiten. Wir hatten uns dann gefragt, ist es denn aber wirklich so, dass wenn ich Static Site Generation mache, dass ich immer, wenn ich einen neuen Ski zum Beispiel in meinem Online-Shop habe, dass ich dann jedes Mal die ganze Seite komplett neu rendern muss? Oder ist sowas wie, wenn da halt einer dazukommt, der noch nicht vor Static Site Generated wurde, dann kann der auch irgendwie dynamisch geladen werden, wenn ich irgendwie noch ein Node.js-Backend dazu habe? Also ist das irgendwie, kann man das auch zusammen benutzen oder ist es dann wirklich so, nee, da musst du jedes Mal neu deployen?
Okay, viele Fragen auf einmal. Ich fange mal am Anfang an. Genau, Static Site Generation ist es so früher, vor Nuxt 2.10 oder sowas, ich weiß es nicht mehr leider, bevor es den Crawler gab und Full Static gab, war es so, dass man halt die dynamischen Routen noch einzeln angeben musste. Also da hat man in der Nuxt-Config dann die API genommen, irgendwie Axios callen, dann gesagt, für alle Results leg halt die Routen mit an. Mhm. Weil Nuxt es halt selber nicht rausfinden konnte, konnte schlecht raten, okay, das sind jetzt die Parameter, die da alle reinkommen können.
Das heißt, in der Config habe ich ja definiert, diese Ski habe ich so.
Genau, okay. Richtig. Mittlerweile hat halt Nuxt einen eingebauten Crawler. Heißt, was er machen wird, solange die Seiten alle untereinander verlinkt sind, findet er die auch alle. Man braucht also die dynamischen Sachen, Routen nicht mehr einzeln angeben. Muss man nicht, kann man natürlich, wenn man will, ist aber eigentlich nicht mehr notwendig, solange die alle gut verlinkt sind.
Was heißt, die sind gut untereinander verlinkt? Also wenn ich jetzt das Beispiel hätte.
Das bedeutet Beispiel E-Commerce-Ski, solange halt dieses Ski-Produkt zum Beispiel auf der Kategorie-Seite ist, dann ist es halt so, zum Beispiel die Home-Seite wird gerendert, dann wird geguckt, was gibt es denn da für Links, und zum Beispiel zu der Kategorie Herren-Ski, dann wird die Kategorie-Seite für Herren-Ski gerendert, wird geguckt, was gibt es da für Links, die ich noch nicht gerendert habe und dann geht es da weiter.
Okay, alles klar.
Genau.
Aber irgendwie muss ich ja die Inhalte erstmal für diese Übersichtsseiten generieren. Weißt du, das ist so die Frage, wo du gesagt hast, das wird irgendwie in der Config hinterlegt. Also wie kriege ich sozusagen erstmal diese ganzen Produkte irgendwie in die Übersichtsseite rein, die dann gefunden werden können?
Die statischen Seiten, also zum Beispiel Home, About, von mir ist auch die Kategorie-Seite, die werden ja alle einfach generiert über, also ganz normal generiert, weil Nuxt weiß ja, okay, Index bleibt halt eine Index-Seite, da kenne ich den Namen.
Klar.
Und was passiert bei der Generierung? Früher waren das auch wieder, war es ein Schritt, jetzt sind es zwei Schritte. Zum einen wird halt Nuxt bundelt die Applikation, also Nuxt Build, wird über Webpack alles gebundelt, alles fertig. Muss auch immer gemacht werden, wenn sich Code ändert. Und dann kommt eben die Generation ins Spiel. Da wird also gesagt, eben ich nehme die statischen Seiten und früher war es eben sozusagen okay, eben auch die Liste von dynamischen Routen oder jetzt eben, ich nehme die statischen Seiten, der Crawler geht drüber und dann guckt er, was gibt es für neue Links, dann werden die wieder generiert und das wird weiter gespielt, solange bis es keine Seiten mehr gibt, die nicht gerendert sind.
Beim E-Commerce wäre es sozusagen in der Kategorienseite, hätten wir halt einen Endpunkt, der heißt, okay, gib mir alle Kategorien, wenn wir alle Kategorien zurückbekommen, dann wüssten wir, okay, es gibt 10 Kategorien, also generiert er 10 Unterseiten. Für jede hat er dann einen Link, hier gib mir alle Produkte, die ich in dieser Kategorie-Seite anzeige. Das heißt dann pro Kategorie gibt es nochmal 10 Produkte. Das heißt, er weiß, okay, 10 mal 10, er muss nochmal 100 Links pre-generaten. Aber so ein bisschen wird man im Baum runtergehen so.
So ungefähr, genau. Bei einer Kategorie-Seite, also wenn ihr es irgendwie im Dev oder sowas aufhabt, habt ihr auch wieder Async Data oder Fetch und da callt ihr eine API. Das wird ja bei Generieren auch so gemacht und dann haben wir die vollständige Seite. Damit eben geguckt, okay, was wurde da jetzt generiert? Man guckt sich das HTML an, da sind die Daten drin, da sind die Links drin zu den Produkten oder zu den Subkategorien oder sowas und dann geht es da eben weiter. Gleiches Spiel.
Und dieser Crawler, der läuft dann sozusagen beim Generieren, genau. Läuft der dann und los oder noch über die generierten Seiten? Okay.
Richtig, korrekt. Und der interessante Teil auch hier ist wieder, wir haben ja seit Neuestem, ist auch wieder ein bisschen her, den Full-Static-Mode, dass halt effektiv Async-Data oder die Ergebnisse am Ende, so der State nach dem Bauen und nach dem Generieren, also wenn die Generation fast durchgelaufen ist, wir also Async-Data und Fetch gecallt haben, die Ergebnisse da sind, dann werden die gespeichert in so einem Payload-File und dann muss man die API nicht immer wieder aufrufen, sondern kann einfach sagen, ich nehme dieses Payload-File und habe gar keine API-Calls mehr. Das ist halt der Full-Static-Mode, dass man wirklich eine komplett statische Seite hat. Das ist für einen Blog zum Beispiel super cool, weil da muss ich immer wieder die API fragen, wie ist denn jetzt der Blog-Post? Der hat sich immer nicht geändert, wie ist er denn immer noch? Sondern ich habe das im Payload und das wird immer wieder beim Generieren neu erstellt. Mhm. Zur zweiten Frage, muss ich jetzt, wenn ein neuer Ski hinzukommt, die Seite immer wieder neu bauen? Es ist wieder so ein klassisches It depends. Ja und nein. Also das Gute ist, solange es keine Code-Änderungen gibt, das macht Nuxt mittlerweile auch selber, seit der letzten Major-Version mit dem Smart Nuxt Generate oder Smart Build, wie auch immer man es nennen mag. Nuxt guckt, okay, es hasht bei jedem Bauen, hasht das einmal den Ordner durch, bildet eine Checksum über alle Files, die relevant sind fürs Bauen, also alles außer zum Beispiel Nuxt Content und die Readme nicht und so weiter und so weiter. Und beim nächsten Mal, wenn er es bauen müsste, schaut er, hat sich der Code geändert? Also hat sich was in der Nuxt-Config geändert oder hat sich was in einem Komponenten geändert? Er baut also wieder, bildet die Checksum drüber über alle Files, die relevant sind und guckt, ist die gleich. Und wenn die gleich ist, nimmt er einfach ein gecachedes Bild. Das bedeutet, der muss nicht diesen ganzen Webpack-Step, der eigentlich am längsten mitdauert, also mehrere Minuten beim, je nachdem auch nach Größe natürlich, den muss er gar nicht mehr machen, weil es hat sich ja kein Code geändert. Und dann fängt er einfach wieder an zu generieren. Also dann nimmt er tatsächlich wieder alle Seiten und generiert die wieder durch. Und wenn von der API natürlich ein neues Ergebnis kam, was ist nicht, neue Kategorie, neues Produkt, dann merkt man das ja bei der Generierung, weil der Inhalt ja anders ist. Und dann nimmt der Crawler auch das neue Produkt mit rein. Das ist zum Beispiel eine Variante. Man kann, wenn man das natürlich selber aufsetzt, auch Server-Side-Rendering und Static-Side-Generation kombinieren, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach die statisch generierten Seiten und als Fallback nehmen wir nicht eine SPA, sondern als Fallback fragen wir einfach den Server an. Das kann man machen. Gibt es, glaube ich, sogar ein Beispiel in der Dokumentation mit Nginx, dass man sagt, okay, ich setze das alles auf, ich deploy das statisch, habe trotzdem den Server am Laufen und wenn er das File für die Seite, das HTML-File für die Seite nicht findet, dann als Fallback fragt er den Server an. Und der Server kann dann entweder das dynamisch rendern, also trotzdem Server-Side-Rendering-mäßig, oder er sagt dann halt, man kann es auch komplett ohne Server machen und sagen, ich rendere das halt SPA. Das Problem ist halt, wenn man das mit einem SPA-Fallback macht, das ist bei statischer Generierung eigentlich das Übliche, dass man ein SPA-Fallback hat, allein irgendwie wegen 404-Seiten oder ähnliches, dass da nicht von Netlify die 404-Seite kommt, sondern eben von der eigenen Applikation. Dann hat man halt die ganzen SEO-Benefits nicht mehr für die dynamischen Produkte, die über dieses Fallback gerendert werden. Heißt, da ist es schon so, dass man eigentlich immer sagt, wenn sich was ändert, neu bauen, also neu generieren. Nicht komplett neu bauen, sondern halt wieder neu generieren.
Okay, aber cool, das war gerade dieser Fallback-Teil, dass sowohl Fallbacks Single-Page-Application als auch Fallback Server-Side-Rendering geht. Ich glaube, das erklärt es auf jeden Fall super gut, so dass man, ja, wahrscheinlich auch allein, weil man, wenn man Static-Side-Generated ist, hat man ja auch gar keinen Node.js-Server da am Laufen, so, deswegen ist wahrscheinlich das Best Practice da auch eher eine Single-Page-Application zu haben, weil sie wirklich nur für den Fall ist, ich habe irgendwas erstellt und was vielleicht auch noch nicht automatisch generiert wurde im Hintergrund.
Was halt auch da sehr üblich ist, ist eben, wenn man das aufteilt, also ich habe eben die Landingpages alles static generated und den Rest über das Fallback, weil ist ja kein Problem, dann lädt er halt die App hinter der Authentication. Oder was ich zum Beispiel beim Blog auch gemacht habe, ist, ich habe halt den Blog komplett static generated, aber alles, das Admin-Interface ist halt, läuft halt als SPA, weil das brauche ich ja nicht neu zu generieren und da guckt ja eh kein Mensch drauf.
Ja, cool, aber dann haben wir jetzt gerade so ein bisschen schon angefangen, auch die erste Frage, dann kommen wir nämlich zum Thema Content Management, ist, wenn ich denn jetzt, sagen wir mal, ich habe irgendwie irgendein CMS-System oder sowas, wo ich das pflege, meine Blogposts oder meine Ski für meinen E-Commerce-Shop, dann ist eigentlich da dann so Best Practice, dass man irgendwie die CI-Chain irgendwie damit einbindet, sodass die sie im Hintergrund automatisch baut, sobald es einen neuen Blogpost, einen neuen Eintrag irgendwie gibt, aber da wäre so Flow irgendwie, brauchst du dann eine CI-Chain, die dann irgendwie entweder per Webhook aufrufbar ist oder wie auch immer, halt mitbekommt, wenn es Änderungen gibt. So, das wäre eigentlich so der Flow, wie ich so eine Static-Side-Generated-Seite haben würde.
Genau, richtig. Also das ist, per Webhook ist eigentlich meistens das Üblichste, dass man sagt, okay, Netlify, wo ich eigentlich viele Seiten mit hoste, die haben die Möglichkeit zu sagen, bau neu, wenn die Webhook getriggert wird und dann eigentlich viele CMS, Headless-CMS und auch WordPress und so unterstützen das mittlerweile alle über Plugins. Dass man sagt, wenn was geändert wird, dann ruft das Webhook auf und dann baut er Netlify neu.
Okay.
Gibt es denn auch eine andere Möglichkeit, irgendwie, wenn man gerade sagt, man hat so ein einfaches Blogformat oder so ähnliches oder zum Beispiel auch natürlich jetzt eine Unternehmensseite, wo man bestimmte dynamische Inhalte präsentieren will, die irgendwie gleich sind? Also ich spreche da, glaube ich, im Prinzip auf das Content-Module an, was natürlich so auch in Nuxt als Erweiterung eine Möglichkeit bietet, Inhalte zu verwalten, ohne dass man da irgendwie noch ein separates CMS für braucht.
Ja.
Also kann man das für einfache Formate dann auch sehr gut nutzen?
Also das Content-Modul ist generell, es ist eine sehr schicke Sache, vor allem weil es eben auch dieses Smart-Build zur Hilfe nimmt. Heißt, wenn man was jetzt im Content ändert, muss auch hier wieder nicht die gesamte Sache per Webpack neu gebaut werden, sondern es wird einfach wieder, wenn die neuen Content-Dateien genommen und werden wieder generiert. Das ist ganz angenehm. Das Content-Modul selber ist eigentlich ideal, wenn man sagt, man hat irgendwie eine Seite und man hat eigentlich, sei es irgendwie ein eigener Blog, den man mit Markdown pflegen möchte oder eine Liste von irgendwie Items als JSON da liegen. Es kann verschiedenste Formate, eben nicht nur Markdown, JSON, YAML und Co. alles. Und es ist eigentlich ideal, wenn man sagt, okay, ja, wie gesagt, ich habe einen eigenen kleinen Blog oder ich habe selber irgendwie Inhalte, den ich einpflegen muss, solange es halt Leute sind, die mit Markdown umgehen können und eigentlich für mehr oder weniger auch für Entwickler. Weil da ist natürlich schwierig zu sagen, ich setze jetzt jemanden vom Marketing ran, der müsste ja dann wieder committen und so weiter. Das kann man wiederum auch irgendwie mit sowas wie Netlify CMS kombinieren, aber auch da braucht man wieder einen GitHub-Account. Mhm. Heißt für, ich sag mal, Non-Techie-People ist halt schwierig, aber ansonsten ist es halt super. Mhm. Ich nutze es auch auf vielen von meinen Seiten, weil gerade in Verbindung mit Tailwind CSS und dem Tailwind Typography-Plugin, was ja einfach standardmäßig Styles gibt für dein Content, ist es halt extrem schick. Du hast Live-Editing im Browser sogar, wo du einfach doppelklicken kannst auf deinen Blogbeitrag, den du vielleicht gerade per Markdown geschrieben hast. Du änderst Sachen oder werden die effektiv genau wieder in deinem Markdown-File gespeichert. Das kannst du wieder committen über Git. Das funktioniert wunderbar, ja.
Das ist ja fast jetzt hier schon ein Pick of the Day, Tailwind Typography. Wir haben uns gerade im Vorgespräch schon kurz über Tailwind unterhalten. Das kann ich jetzt noch gar nicht, Tailwind Typography. Nehme ich mal für mich als ersten Pick of the Day mit. Schaue ich mir mal an danach.
Jetzt sehr schön.
Ja, cool.
Ja, das lohnt sich echt.
Sehr gut. Also Content Module ist dann vielleicht für uns, also wir hatten die erste Nuxt.js-Folge ja auch aus dem Hintergrund, dass wir ja gerade überlegen, so für die, wir entwickeln ja sonst Spiele, aber jetzt für unsere Lotus.com-Homepage, also die Firmen-Homepage, sowie auch für die Podcast-Homepage, da haben wir wirklich überlegt, jetzt auch Nuxt einzusetzen oder machen es jetzt für Lotus.com gerade angefangen. Und da war gerade halt Content Management auch so ein bisschen so ein Punkt, aber vielleicht ist Content Module, sind ja schon eher die, es reicht, wenn die Techies das können bei uns, das abzudaten. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall bei uns die Grundlage, dass wir sagen, es sind eigentlich immer nur Entwickler, die, sagen wir, die Inhalte verändern. Und dann scheint es wirklich, sagen wir, der richtige Use Case dafür zu sein, dann das Content Module zu verwenden.
Ja, dann auf jeden Fall.
Cool. Ja. Du hattest vorhin gesprochen, du bist auch der Maintainer von dem UL Rewrite-Paket für Nuxt. Das war so ein bisschen auch die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Inhalte haben, die sich irgendwie dynamisch ändern, wo wir sagen, wir wollen trotzdem natürlich, sagen wir, für das Landing und sagen wir, für die Links, die draußen in der Welt existieren, dann irgendwie die Inhalte verlinken. Das ist mit Nuxt so einfach möglich, dass man sagt, für bestimmte alte Links kann man dann einfach dann Rewriting vornehmen.
Also da auch als Disclaimer, was ich auch ganz gerne in den Talks, wenn ich über SEO und Vue und Nuxt rede, immer gebe. Normalerweise es ist eigentlich die Aufgabe von dem Plattform-Provider, also zum Beispiel Netlify oder dem Webserver, wenn man es eben selber hostet, also Apache Nginx und so weiter.
Ja.
Ich würde das immer, wenn es geht, darüber regeln. Zum Beispiel nochmal mein Blog, irgendwie Netlify, ich habe die URLs da angepasst, dann über underscore redirects-File.
Okay.
Gerne auch über das Netlify-Files-Modul in der Nuxt-Community gibt es das auch, um es relativ einfach einzuspeisen. Mhm. Dann darüber regeln, weil alles andere ist mehr oder weniger auch nur ein Workaround. Und das Redirect-Modul geht halt für statische Seiten nicht, weil das geht nur mit Dynamic Server Set Rendering, weil es wieder eine Server-Middleware nutzt, um da was zu machen. Heißt da idealerweise wirklich bei Netlify, Vercel, wo man es halt hostet,
okay,
das Ganze einstellen. Aber ansonsten geht das natürlich, weil es ist nichts anderes, als man sagt halt, okay, wenn ich einen Node.js-Server am Laufen habe, dann gucke ich halt, man definiert eben die Redirects als mit Objektsyntax in dem Modul und das Modul guckt dann einfach nur, matcht irgendwas davon und wenn ja, dann sende halt dem Browser ein 302 oder 301, wie man es halt definiert hat, Redirect und dann kommen wir wieder auf Nuxt oder woanders hin.
Ja, cool. Ich gucke dich gerade mal so ein bisschen an. Hast du denn noch, also wir sind jetzt schon wieder, wir haben schon wieder uns sehr lange unterhalten, deswegen so ein bisschen die Frage, hast du generell noch so in die Tech-Tiefe noch ein paar Fragen. Ansonsten würde ich nur ein bisschen was zu Zukunft und Entwicklung von Nuxt.js fragen wollen, um dann irgendwann bei unseren Pick of the Days zu landen.
Ich glaube, ich hätte nur so ein bisschen noch die Frage, okay, es gibt natürlich super viele Module und ihr habt ja gerade auch mit den neuen Dokumentationsseiten da, glaube ich, auch einen neuen Einstiegspunkt für die Module geschaffen, was super hilfreich ist, um da irgendwie einen Überblick zu haben und nicht nur irgendwie so eine GitHub-Seite, wo das alles zusammengefasst ist. Hast du, sag mal, eine Liste von vielleicht 2, 3 Modulen, wo du sagst, hey, das ist auf jeden Fall das, was man sich mal anschauen sollte, was irgendwie super hilfreich ist. Also für uns ist gerade dieses Thema Localization halt interessant, wo es natürlich, glaube ich, einen sehr guten Ansatz von euch gibt. Das sieht sehr vielversprechend aus für uns. Aber gibt es da noch andere Sachen, wo du sagst, hey, das ist super praktisch und hat in sehr vielen Bereichen, in sehr vielen Anwendungen irgendwie sein Einsatzgebiet?
Ja, also erstmal guter Punkt, genau auf modules.nuxt.js.org kann man halt die ganzen Module einmal durchforsten. Das hat uns eigentlich sehr gefreut, dass wir das online bekommen haben, weil es war immer ein Punkt, klar gab es die Awesome Nuxt-Liste, aber auch da ist wieder, man muss es selbstständig pflegen und dann, also qualitätsmäßig ist auch wieder schwierig. Mhm. Aber ja, zum Thema Module, also was ich eigentlich immer nutze, klar, ist Tailwind CSS-Modul, um Tailwind CSS einzubinden, weil es ist einfach Teil vom Stack. Über das Content-Modul haben wir schon geredet. Mhm. Zweck Localization und Internationalization, genau, Nuxt IETN ist da eigentlich der super Anlauf, nutze ich eigentlich für alle mehrsprachigen Projekte ebenso. Mhm. Basiert auf Vue IETN, ist echt super zum Benutzen. Dann, wenn man Netlify benutzt, eben das Netlify-Files-Module, weil da kann man eben Redirects und die Headers einfach mit reinziehen und setzen und sogar, wenn man will, programmatisch definieren, falls das eben gewünscht ist oder notwendig ist. Mhm. Ansonsten, ja, das Components-Modul ist kein eigenes Modul mehr, das ist mittlerweile Teil vom Core, aber ich zähle es trotzdem damit dazu, dass man Components in Nuxt nicht mehr importieren muss über dieses typische Import und so weiter, sondern dass sie selber importiert werden, wenn man die einfach nur ins Template schreibt und sogar lazy-loaded werden können, wenn man einfach lazy davor setzt. Das ist eigentlich echt eine super coole Sache von einem unserer Core-Team-Members, der das da entwickelt hat. Mhm. Aber wie gesagt, Teil vom Core heißt, technisch gesehen muss man das gar nicht mehr installieren. Aber ansonsten, es kommt, wie gesagt, natürlich stark darauf an. Axios oder HTTP sind noch so 2 Recommendations. Ich nutze immer mehr HTTP als Modul. Also das basiert auf KY, das basiert wäre auf der Fetch API. Nur auch ein bisschen, mit besserer Developer Experience. Da bin ich eigentlich ein ganz großer Fan von, weil Axios ist halt mittlerweile auch im Vergleich dazu, dass wir eine native API haben zum Fetchen von Daten, sehr groß. Und auf jeden Fall eins der Module, wenn man irgendwelche API-Calls macht, lohnt sich, dass man halt nicht sagt, die native Fetch-API nutzt man und dann muss man immer irgendwie die Base-URL definieren und gucken, ob es okay ist und Error-Handling. Das wird einem da schon viel abgenommen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und als letztes noch das PWA-Modul, das ist manchmal vielleicht ein bisschen underrated, weil klar, zum einen gibt es eben PWA-Capabilities, also Offline-Nutzung, Manifest und so weiter, aber zum anderen ist es ganz lustig, weil das PWA-Modul besteht aus drei Submodulen, und zwar einmal eben Workbox für den Service Worker, dann Manifest heißt es, glaube ich, genau, für eben das Web-Manifest-File, und das ist ein Secret Goodie, so ein bisschen das Meta-Modul, was eben Shortcuts gibt für so SEO-Sachen und auch Default-Tags setzt. Also da lohnt es sich auch nochmal reinzugucken, ob das vielleicht das Interessante ist, weil sonst SEO-Tags zu definieren, auch die Standardsachen, ist manchmal ein bisschen nervig, weil es repetitiv, und das versuchen wir auch bei Nuxt ein bisschen zu vermeiden. Heißt, ja, das lohnt sich, denke ich, ja, auch.
Cool, sollten wir auch mal reinschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch gleich nochmal danach die Folge nochmal hören, um mir all diese Punkte rauszuschreiben, damit wir die alle in die Shownotes packen. War, glaube ich, eine coole Übersicht.
Oh ja, sehr gut.
Genau, ansonsten, was mich auf jeden Fall ein bisschen interessieren würde, ist ja, wenn ich jetzt mich dafür entscheide, jetzt kommen wir so ein bisschen in Richtung Zukunft, Nuxt zu nutzen. Ich meine, gerade wenn man auf Vue schaut und mit Vue 3 und so, wie ist denn die Roadmap zu der Integration von Nuxt und Vue 3? Also gibt es da irgendwas? So, wie viel Gedanken muss ich mir jetzt machen, wenn ich jetzt auf Nuxt setze und dann irgendwie alles auf Vue 3 umbauen muss? So, ist es jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, um Nuxt so zu wählen, wie es jetzt gerade ist, wenn Vue 3 vor der Haustür steht?
Also ja, die Frage kommt natürlich auch oft. Gerade ja, Vue 3 kam ja jetzt letzten Monat raus und viele fragen natürlich so, soll ich jetzt warten, bis Nuxt 3 rauskommt mit Vue 3 oder soll ich jetzt starten mit Nuxt 2? Meine Antwort dazu ist eigentlich immer wieder, ja, nehmt Nuxt 2, weil es gibt mittlerweile ein sehr gutes Composition API Plugin, was auch über die Vue Composition API ein bisschen rausgeht, was vermutlich auch dann die Migration einfacher machen wird. Wenn man Composition API nutzen will, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Mhm. Ist zwar noch mehr oder weniger experimental, funktioniert aber sehr gut, nutze ich auch tatsächlich in vielen Production-Sachen, weil man muss es ja irgendwie testen. Aber meiner Meinung nach ist es halt wirklich so, dass die Migration, also wenn man sagt, man hat eine coole Idee oder man will irgendwas bauen, dann ist es viel mehr wert zu sagen, ich baue jetzt was und ich lerne zum einen halt viel Feedback über das Produkt selber, als dann zu sagen, nee, ich warte jetzt und zögere vielleicht deswegen viel hinaus. Natürlich kann man auch sagen, wenn ich jetzt Nuxt an sich nicht brauche, fange ich vielleicht gleich mit Vue 3 an. Wenn man aber doch sagen will, ich brauche mir Server-Side-Rendering, gerade Vue 3 und Server-Side-Rendering ist aktuell noch so ein Thema, das ist halt noch nicht so einfach, dann nehmt lieber ruhig Nuxt 2, das ist überhaupt nicht schlimm. Es wird gute Migration-Guides geben. Es gibt jetzt auch seit gestern sind die Talks online von Vue.js Global, um das noch ganz kurz hiermit zu erwähnen. Da haben sowohl, also gab es viele Leute, die gesprochen haben über Nuxt, als Highlight Sebastian und Puya, einmal über die Nuxt-interne Architektur, auch für Nuxt 3. Und einmal eben über den State of Nuxt und was so in Nuxt 3 kommen wird. Mhm. Ist leider auch wieder ein bisschen was outdated, weil eben viel noch experimentiert wird und geschaut wird, was jetzt wirklich in Nuxt 3, wie was eingebaut wird, wie die Composables sein werden, wie das Data-Fetching funktioniert und so weiter und so weiter. Aber generell kann man sich halt daran orientieren und schon mal schauen, so als erster kleiner Sneak Peek. Aber ja, trotzdem, Nuxt 2 nutzen mit Composition API. Und wenn es soweit ist, wird es ein Migration Guide geben und das wird, denke ich, auch gar nicht so schwierig sein.
Okay, das ist doch mal eine Aussage. Cool. Ich glaube, dass mir das auch zur Zukunft reicht. Ich meine, Jojo, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich bin eigentlich jetzt echt, der Alex hat wirklich einiges klar gemacht, so was vorher bei uns Fragezeichen waren. Ich noch mal ein paar coole Inputs gegeben. So, hast du noch irgendwas?
Nee, ich habe eigentlich keinen weiteren Thema. Also ich denke, wir haben sehr viele Informationen, die wir auch alle in die Shownotes packen, wie du gesagt hast. Also sehr viele Wörter, die du hier gedroppt hast, die auf jeden Fall noch so ein bisschen nachverfolgungswürdig sind. Bin super zufrieden und ich glaube, wir haben ein deutlich besseres Verständnis, um unser Projekt voranzutreiben und es auf die richtigen Beine zu stellen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr schön.
Dann vielleicht vor dem Pick of the Days, Alex, hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, danach haben wir nicht gefragt, aber das muss man auf jeden Fall noch zu Nuxt wissen?
Eigentlich erstmal nicht so weit. Ich denke, wir haben wirklich vieles behandelt.
Nö, cool.
Passt.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, feuer ich mal den hier ab. So, wir kommen zu unseren Pick of the Days. Heute, ganz egoistisch, fange ich einfach mal selbst an. Und zwar, wir beschäftigen uns gerade, bin seit neuestem im Wordblitz-Team. Also das heißt, ich entwickle gerade am Wordblitz-Spiel mit und wir bringen uns auf eine neue Plattform und haben uns da gerade entschieden, eine komplett neue Game-Server-Architektur zu nutzen. Nennt sich Nakama. Darüber werden wir bestimmt auch in nächster Zeit auch mal eine Folge machen. Und Nakama entwickelt man oder kann man entwickeln und entwickeln wir mit Go. Und da ich noch keine Vorerfahrung mit Go habe, ja, habe ich mich damit jetzt gerade ein bisschen beschäftigt. Ich muss wirklich sagen, was ich gerne empfehlen würde, es macht echt Spaß, ist die Tour of Go, also sozusagen der Einstiegsguide mit einem mit Beispielen, die man selbst entwickeln kann von Go. Und was ich daran cool finde, ist nämlich, also man geht, glaube ich, 5 oder ich weiß gar nicht, wie viele Module durch und die Codebeispiele, die man selbst codet, sind wirklich nicht so dieses, okay, Hello World und einfach nur das Anwenden, was im Endeffekt wichtig fürs Framework oder für die Sprache ist, sondern die Sachen, die man selbst entwickelt, man lernt was über Go, aber meistens sind es eigentlich auch so kleine Coding-Challenges immer. Also es ist eben nicht nur einfach, wende Go und die Syntax an, sondern geht ein bisschen darüber hinaus. Man muss ein bisschen erstmal über die Aufgabe an sich nachdenken und hat erstmal nicht direkt so viel mit Go zu tun. Das finde ich wirklich cool, weil irgendwie ist es ein cooler Einstieg da rein, dass es eben nicht nur fokussiert ist auf Go, sondern diese kleinen Coding-Challenges, die ja auch Spaß machen und einen gut vorbereiten aufs nächste Bewerbungsgespräch, würde ich mal sagen. Ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen, macht Spaß. Habe ich an einem Vormittag durchgemacht. Und ja, also kann man ganz gut wegsnacken und macht Spaß, kann ich sehr empfehlen.
Also hören wir bald auch mehr zum Thema Go?
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Also der Layer, das ist die Hoffnung an diesem Game Framework, ist, dass der Layer, den man selbst schreibt, hoffentlich gar nicht so groß ist. Wir haben immer noch ein eigenes Backend neben dran. Ob ich jetzt der Go-Experte werde, werden wir noch sehen, aber mal schauen. Wir haben ja noch den Anselm hier bei uns in der Firma, der großer Go-Fan ist. Vielleicht mit ihm zusammen mal eine Folge. Wir werden sehen. Cool. Bevor der Alex heute den Abschluss machen dafür, hast du was dabei oder wir haben uns gerade vorher darüber unterhalten, du bist noch unsicher, ob du heute überhaupt was hast?
Ich war ein bisschen unsicher, deswegen picke ich erstmal ein ganz großes Thema, was wir auch jetzt schon seit Länge machen. Ich nehme als mein Pick of the Day Flutter. Flutter kennen natürlich viele schon, ist ein Cross-Plattform-Framework für die Entwicklung von Mobile-Apps. Mhm. Nicht nur von Mobile-Apps, sondern es gibt inzwischen auch eben auch die Unterstützung von Flutter Desktop und man kann es für alle möglichen Plattformen und auch Flutter Web wird ja inzwischen sehr gut unterstützt und wir machen gerade ein Rewrite von der bestehenden Applikation auf Flutter und ich muss sagen, es ist so, dass es mich jeden Tag mehr fasziniert oder begeistert, was für Möglichkeiten eben das Flutter-Team geschaffen hat. Gerade im Hintergrund, dass wir natürlich auch unsere Spiele teilweise mit HTML5-Containern und sagen wir, der Webplattform oder Vue.js gebaut haben, ist es einfach so, dass natürlich Flutter viel mehr schon, sagen wir, Komponenten oder Widgets heißt es in der Flutter-Welt eben anbietet, die man eben braucht, um halt wirklich native Interfaces zu bauen, wie Pager, Slider oder Recycler-Views. Aber auch, sagen wir, die ganze Abstraktion letztendlich der nativen Ebenen, wie greife ich auf das Filesystem zu, ist super schnell und super, super cool gelöst und ich bin echt super begeistert und ich glaube, wir haben lange Zeit nach einer Cross-Plattform-Technologie gesucht. Ich behaupte mal, es wird wahrscheinlich die Cross-Plattform-Technologie der Zukunft werden.
Große Punkte.
Große Worte, große Versprechungen, aber ich bin wirklich super begeistert und ich habe mich jahrelang mit diesem Thema beschäftigt und ja.
Jö ist so begeistert, da werden wir noch ein paar Folgen zu machen.
Da werden wir noch ein paar Folgen dran anschließen lassen.
Cool, dann Alex, das Schlusslicht. Wort wird es richtig schlecht, ne? Aber naja, nee, Alex, du darfst natürlich auch. Hast du uns was mitgebracht?
Natürlich habe ich was mitgebracht. Aber natürlich auch eher aus Maintainer-Reviewer-Sicht, aber es sind ja nicht nur Leute aus Open Source, die Code-Reviews machen, sondern man hört auch in der einen oder anderen Firma, ist das gang und gäbe. Zumindest wäre es schön. Ich habe was mitgebracht, das nennt sich Conventional Comments. Also der eine oder andere kennt vielleicht Conventional Commits, wo man dann die verschiedenen Typen vor den Commit schreibt, sowas wie Fix, Feed, Chore und so weiter und so weiter. Mhm. Und das Gleiche hat der gute Paul Slaughter von GitLab auch für Comments vorgeschlagen. Und zwar zum Reviewen von Codes, also Pull Requests und so weiter, um einfach klar zu klassifizieren, okay, ist jetzt zum Beispiel das nur eine Empfehlung? Ist das irgendwie ein Nitpick? Ist das was Blocking ist, also was der Reviewer wirklich gern gefixt hätte? Ist das vielleicht nur eine Frage? Ist das irgendwie ein Gedanke? Und einfach, um da das klar zu labeln und auch demjenigen, den PR oder den Code geschrieben hat, zu verstehen zu geben, okay, wie gravierend ist das Problem oder ist es einfach eine nette Info, um da einfach Kommunikation zu erleichtern und irgendwie, irgendwelche Assumptions gar nicht aufkommen zu lassen, sondern einfach klar zu strukturieren und zu wissen, okay, entweder will ich das jetzt bitte gefixt haben oder ist nicht so wichtig, mach ruhig, wenn es gerade passt, aber das verhindert jetzt nicht den Merge.
Cool. Und wie sieht das dann aus so vom Format? Das ist einfach, sag mal, so ein Prefix, was du dann davor hängst?
Genau, es ist halt so wie bei Conventional Commits effektiv, also du machst zum Beispiel Suggestion, Doppelpunkt und dann schreibst du halt oder Nitpick in Klammern Non-Blocking oder ähnliches, ja, genau.
Cooler Pick, weil das ist nämlich etwas, was wir seit kurzem bei uns im Team verwenden, was ein anderer Entwickler mit eingebracht hat.
Ach, cool. Und
was ich auf jeden Fall sagen würde...
Comments oder Commits?
Die Comments, ja.
Okay.
Also das heißt, für jeden Kommentar zu irgendeinem Pull-Request wird das immer so klassifiziert und was ich finde, was das vor allem irgendwie hilft, weil natürlich, weißt du, man hat bei der Sprache, ganz klar kann man besser so die Intention irgendwie mitteilen, aber wenn du jetzt nur, sagen wir mal, was geschriebenen Text hast, ist manchmal nicht so klar, was du eben gesagt hast, wie ist das zu interpretieren? Und dass man oftmals so ein bisschen, glaube ich, auch Spannung aus irgendwie Kommentaren zu Pull-Requests nehmen kann, wenn man irgendwie ganz klar sagt, mit welcher Intention ist das eigentlich geschrieben. Aber ja, das ist gefühlt für uns einmal die Verbesserung, dass wir da ganz klar irgendwie so diese Ebene klarer irgendwie definieren können.
Cool. Ja, dann packen wir da mal Conventional Comments und Commits vielleicht einfach auch mit rein, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem bewusst ist, aber ich fand, oder ein Begriff ist, finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr das gedroppt habt oder du, Alex, das gedroppt hast. Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir hier eine coole Folge zu Next.js aufgenommen. Alex, vielen, vielen Dank für deinen Input. Das hat wirklich sehr viel nochmal klarer gemacht und uns auch irgendwie nochmal ein bisschen Sicherheit gegeben, so in unseren Entscheidungen, die wir jetzt demnächst treffen werden mit Next.js, auf was wir genau da jetzt setzen.
Das freut mich sehr, cool. Ja.
Dann wünschen wir viel Erfolg weiterhin mit dem Projekt als auch mit Development.
Danke, danke.
Und bis vielleicht ganz bald mal wieder.
Genau.
Das hoffe ich doch. Ja, auf bald. Danke, dass ihr mich da hattet. Und
sehr gerne.
Auf coole weitere Folgen.
Danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.